Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
Dem Podcast, in dem wir Zettel ziehen und über die Themen, die da drauf stehen, über die sprechen wir. Und die sind manchmal von uns und immer öfter von euch.
Genau, richtig. Und Jacko und ich haben eben gerade schon wieder 100 Jahre vorab gequatscht, aber wir haben jetzt gesagt, hey, Moment mal, wir müssen jetzt erstmal das Aufnahmegerät anhauen, damit wir einfach so weiterquatschen können, aber das auch aufnehmen.
Ja, ja, man muss die Sachen, die man dann im Podcast vielleicht nicht so erzählt, weil man vielleicht auch nicht öffentlich vielleicht auch über den Streit mit seinem Freund vom Vortag lästern will, so wie meiner gestern, das erzähle ich dann immer vorher.
Genau, die Geheimdinge. Aber ja,
ja,
schön dich zu hören.
Finde ich auch. Was geht ab?
Ach du, ich bin heute wieder in einem anderen Raum. Das heißt, es ist immer ein anderes Feeling. Bei letztes Mal, da haben wir gerade über das Orgasmus-Thema, werde ich sofort wieder leiser gesprochen. Und ich habe im Wohnzimmer aufgenommen und unser Wohnzimmer und unsere Küche, die sind nicht voneinander getrennt, also die sind quasi offen. Und dann habe ich gerade über die Orgasmus-Geschichte so locker flockig mit dir drüber geredet. Ich vergesse natürlich immer, dass das auch ganz viele andere Menschen hören. Und dann kommt mein Freund rein. Ich war richtig angespannt und habe dann gesagt, so dieses Risiko gehe ich jetzt diese Folge nicht nochmal ein. Ich verkrümel mich ins Schlafzimmer und mache die Tür zu, weil ich möchte ungestört sein und nicht, wenn wir über irgendwelche spicy sexuellen Themen sprechen, unterbrochen werden und dass ich dann so Stresspusteln kriege und so ganz nervös werde. Das kann ich nicht aushalten.
Ja, ich finde es so spannend. Ich werde da voll oft nachgefragt, also weil ich richtig häufig schon, keine Ahnung, hier im Podcast oder in Videos oder auf Instagram so Sachen gesagt habe wie, ja, ich flüster jetzt, weil sonst kann mich jemand im Nebenraum hören oder meine Nachbarn oder mein Freund. Und ich glaube, ZuschauerInnen finden das immer mega weird, weil man erzählt es so sozusagen Zehntausenden von Menschen, aber hat dann das Problem, dass diese eine Nachbarin oder der eigene Freund, der ja eigentlich eh alles über einen weiß, das irgendwie hört. Aber das ist nochmal was anderes.
Ja, das ist nämlich auch.
Es ist was anderes so, dass man zieht sich zurück und fühlt sich irgendwie wie in so einem geschützten Raum alleine und teilt das sozusagen mit seiner Community. Das ist nochmal was anderes. Ich mag es auch zum Beispiel, am liebsten hätte ich es, dass all meine FreundInnen auch meine Sachen nicht angucken. Also bei dir ist das noch ein bisschen was anders und bei Nisi und so Leuten, mit denen ich jeden Tag spreche, aber ich habe das auch richtig oft, dass ich eigentlich gar nicht will, dass so Freunde von mir meine Storys zum Beispiel gucken.
Ich verstehe das ein bisschen. Ich weiß nicht warum, aber ich verstehe das so ein bisschen.
Ja, es ist irgendwie so, na, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall kann ich das sehr gut verstehen, dass du jetzt dir einen Safe Space da geschaffen hast. Wo
ja, genau. Aber bevor wir anfangen mit der wunderbaren neuen Folge, wollen wir ganz kurz den Sponsor der jetzigen, diesigen, der aktuellen, der heutigen Folge vorstellen.
Ja, das ist Taxfix. Die haben wir ja schon mal vorgestellt. Und das ist eine Steuer-App, ein Dienstleister für die Steuererklärung. Wir haben das ja letztes Mal schon mal angesprochen, aber für die Leute, die letztes Mal, als wir Taxfix vorgestellt haben, nicht dabei waren, ich fand das super krass und wusste das nicht. Und Sam hat mir das erzählt, weil Sam hat so Taxfix für sich im Privaten entdeckt, dass 9 von 10 Personen, die ihre Steuererklärung einreichen, im Durchschnitt 1027 Euro zurückbekommen.
Das ist halt einfach so krass, weil das Geld liegt einfach, wir zahlen ja immer Steuern und die gehören aber dir und die kannst du dann einfach zurückholen. Und mit dieser App, da habe ich echt persönlich so gute Erfahrungen mitgemacht, geht es super easy. Es ist wirklich klasse, strukturiert, gestaltet, man versteht alles und dann kann man das innerhalb von, ich glaube im Durchschnitt 22 Minuten, kann man das durchklicken. Und wir haben nochmal einen Hinweis von Taxfix bekommen, dass alle Leute, die in 2020, das wissen die wenigsten, in Kurzarbeit waren, die müssen eine Steuererklärung abgeben und Taxfix bietet die kostenfrei an für alle, die in Kurzarbeit waren.
Genau, also da könnt ihr kostenlos eure Steuererklärung machen, die sowieso gemacht werden muss. Ansonsten wird das Finanzamt sich irgendwann bei euch melden. Und ey, da gerade in 22 Minuten die Steuererklärung umsonst abgeben oder sich stundenlang mit Elster oder irgendwelchen Steuerprogrammen auseinandersetzen, um irgendwas beim Finanzamt anzugeben. Also ich glaube, die Entscheidung wäre mir auf jeden Fall klar. Deswegen haben wir gedacht, ihr freut euch vielleicht, wenn wir euch das vorstellen und euch auch informieren, dass ihr das nutzen könnt, kostenlos. Und für alle anderen Jahre, also wenn ihr nicht für 2020, sondern für alle anderen Jahre, in denen ihr Taxfix benutzt und damit eure Steuererklärung macht, ist es so, dass ihr 39,90 Euro für eure Steuererklärung bezahlt, wenn ihr eine Rückerstattung von mindestens 50 Euro bekommt. Also unterm Strich ist es sozusagen eigentlich immer kostenlos. Kann man das so sagen?
Genau, also es wird verrechnet. Richtig.
Genau, und wenn ihr halt nichts zurückbekommt oder irgendwas unter 50 Euro, dann bezahlt ihr nichts.
Genau, und wir haben einen Code für euch, Jack und Sam, alles groß, ausgeschrieben und zusammen. Da könnt ihr dann 20% auf diese 39,99 sparen. Genau, und ja, einfach das euer Geld wieder zurückholen, ganz einfach.
Genau, der ist bis zum 31.05.2021 gültig.
Checkt das ab.
Check das ab.
So, ja, liebe Taco, möchtest du mir die obligatorische Frage stellen?
Vielleicht möchte ich das. Liebe Sam, hast du einen Fun- oder einen Abfaktor?
Ich kann selbst nicht glauben, aber ich habe nichts zu meckern. Ich habe nur einen Fun-Faktor.
Okay, wollen wir dann mit... Ich muss jetzt gerade mal gucken. Ich habe mir hier so Notizen gemacht, damit ich das nicht vergesse. Und... ich habe beides, aber auch wirklich nur winzig kleine Dinge. Dann lass uns doch mit dem Fun-Faktor anfangen.
Sehr schön, gerne. Dann kommt jetzt der
Fun-Faktor.
Ja, Sam, hau raus. Was war großartig oder lustig oder schön in der letzten Woche in deinem Leben?
Kennst du das, wenn du dich selber austrickst und dann auf einmal das Life-Changing ist, kurzerhand? Also manchmal muss man einfach irgendwelche Routinen ändern und dann denkt man, oh geil, ich habe das Rad neu erfunden, wow.
Und kannst du mir ein Beispiel nennen?
Ja, das Beispiel ist sowas von banal. Ich schäme mich sogar ein bisschen, das zu sagen. Aber ich schminke mich relativ gerne und auch relativ regelmäßig, muss ich sagen. Es macht mir einfach Spaß und Freude. Und ich hatte in letzter Zeit das Problem, dass ich mich nach dem Schminken immer fast nicht hässlich, aber ich habe immer das Gefühl, es sah scheiße aus. Ich sah immer so angekritzelt aus, ich habe es nicht hingekriegt. Aber ich habe es genauso gemacht wie sonst immer. Und ich habe dann festgestellt, also das mache ich relativ häufig. Ich ändere meine Schminkroutine. Ich mache ganz komische andere Konstellationen und danach denke ich, wow, ich bin eine richtig heftige Make-up-Artistin und habe das Rad wirklich neu erfunden und kann meinen Glow selber gar nicht glauben, wie ich mich vorher immer anders schminken konnte. Nur dadurch, und das ist mir, also dass ich ungefähr alle 6 Monate meine Schminkroutine ändere. Und dann mache ich zum Beispiel den Concealer ganz zum Schluss drauf, nachdem ich schon die Wimperntusche drauf gemacht habe, was total sich falsch anfühlt. Aber dann denke ich, wow, okay, das sieht richtig toll aus, das mache ich jetzt immer so. Und da habe ich neulich vorm Spiegel gestanden und habe mich selber ein bisschen, ja, ich habe so gedacht, so, ey, Samira, die Reihenfolge ist jetzt extrem komisch, aber ich habe mich hot as hell gefühlt, wirklich.
Also es ist nicht so, dass du Dinge anders in dein Gesicht schminkst, sondern du veränderst einfach die Reihenfolge, in der du die Produkte aufträgst sozusagen.
Genau, oder ich lasse was weg oder so. Also es kann ganz doll variieren. Also wenn ich zum Beispiel mein Augenbrauenpuder dann entdecke, das als Lidschatten zu benutzen, das kann auch sowas sein, dass ich einfach irgendwas anderes benutze noch oder das verändere. Ich benutze eigentlich immer die gleichen Produkte, aber wenn ich die dann nochmal irgendwie ein bisschen verändere oder anders auftrage oder so, dass ich dann denke, wow, okay, jetzt kann ich auf irgendein Modemagazin-Cover.
Ich kann das voll verstehen. Also ich, als du das gerade gesagt hast, habe ich gedacht, ich glaube, das ist bei mir ähnlich.
Ja, erzähl, was hast du verändert oder was veränderst du manchmal?
Also ich habe zum Beispiel auch so Sachen, die wechseln immer wieder. Zum Beispiel in welcher Höhe ich Rouge auftrage, ob ich das bis zu den Augen hochziehe oder nicht, oder dann habe ich irgendwie Zeiten, dann mache ich das so ein bisschen über die Nase, so à la, ich war in der Sonne und habe einen kleinen Sonnenbrand.
Ja.
dann habe ich eine Zeit, wo ich Concealer benutze, dann lasse ich den wieder weg und dann habe ich eine Zeit, wo ich Eyeliner jeden Tag benutze und dann wieder nicht. Und jedes Mal, wenn ich aber das verändere, fühle ich mich kurz viel besser, als hätte ich mich voll improved einfach.
Witzig, das ist bei mir genauso und das habe ich so hart gefühlt am Wochenende, dass ich gedacht habe, das kann nicht wahr sein. Ich fühle mich richtig wie frisch neu geboren und ich habe auch an dem Tag ein bisschen Rouge auf meiner Nase platziert und aber auch als Lidschatten benutzt. Also im Prinzip war ich zu 50% in meinem Gesicht so peach-rosa, aber ich habe mich richtig gut gefühlt.
Aber das macht für mich auch immer voll Sinn. Also ich mache das voll gerne, dass ich zum Beispiel sage ich jetzt mal, das Rosa des Rouges, also bei mir ist das Rosa, und das, was ich für meine Augenbrauen benutze, das Braun, dass ich die Farben halt öfter im Gesicht irgendwo verwende, weil ich mir denke, es macht ja eigentlich auf einer natürlichen Ebene total Sinn, dass du zum Beispiel eine Röte, die du auf den Wangen hast, auch auf der Nase hast oder auch auf den Augen hast.
Voll, klar. Ja, klar. Ja. Das ist auch dann insgesamt eine angenehme Farbharmonie. Total.
Ich werde das nämlich nie vergessen, als ich habe irgendwann mal, das ist bestimmt schon 4-5 Jahre her, da habe ich Rouge in meinem ganzen Gesicht verteilt. Also natürlich auf den Wangen größtenteils, aber ich habe noch so den Rest über die Stirn und den Rest gemacht, weil ich irgendwie dachte, vielleicht wird es gleichmäßiger. Und dann hat mein Freund mich im Marktkauf in Lübbecke angeguckt und hat gesagt, boah, irgendwie dein Teint strahlt heute voll.
Ey, das war bei uns so genau das Gleiche am Wochenende.
Wirklich?
Ja, Mann, wirklich. Er meinte, boah, du siehst richtig frisch aus im Gesicht. Und ich dachte so, geil.
Ja, guck mal, ey.
Witzig, ja, das hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Ich habe mich so gut gefühlt an dem Tag, was total banal ist. Es hat natürlich nicht am Schminken nur daran gelegen oder so, aber ich habe das ganz oft, dass ich kann keinen Bronzer auftragen. Das wird bei mir immer dreckig und fleckig.
Mhm.
Und das hat mich richtig genervt in der letzten Zeit, auch mit der trockenen Haut und so. Irgendwie sah es immer voll scheiße aus. Und an dem Tag habe ich halt einfach den Bronzer weggelassen und habe einfach mich ganz normal geschminkt, nur mit so Rouge. Und ganz am Ende habe ich so ein ganz bisschen golden Zeugs nach mir reingeschmiert und habe mich dann aber voll wie eine Königin gefühlt. Das hat voll Spaß gemacht und die Sonne hat gestrahlt, es hat richtig Bock gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, das erzähle ich vielleicht im Fun-Faktor, auch wenn es nicht alle interessiert. Aber ich fand es richtig toll.
Ich finde es schön. Das ist der richtige Umgang mit Make-up, finde ich. Wenn es einfach Spaß macht und man sich frisch fühlt.
Ja, das war auf jeden Fall cool. Ja,
ja,
liebe Jaco, was ist dein Fun-Faktor?
Also mein Fun-Faktor ist, ich habe mir was gekauft, was ich sehr cool finde.
Dein Haus.
Das habe ich aufgeschrieben. Nein, das Haus habe ich nicht gekauft. Ich habe die Besichtigung abgesagt.
Ja, ich weiß es ja schon. Ja, aber erzähl doch mal ganz kurz.
Ja, das war einfach so, ich war ja kurz so mega gehypt. Und dann habe ich aber eine zweite Annonce im Internet gefunden, also auf einem anderen Immobilienportal, wo dieses Haus auch drin war, aber zu einem viel höheren Preis, also irgendwie 150.000 Euro mehr. Und ich dachte, wie kommt das zustande? Wie kann das sein? Und dann habe ich gesehen, ich fand das so geil, weil auch das Grundstück so groß ist, aber nur ein kleinerer Teil des Grundstücks und das Haus werden günstiger verkauft und für 150.000 Euro mehr kriegst du das ganze Grundstück. Das würde sonst separat verkauft werden, damit jemand anders darauf bauen kann.
Ah.
Und da habe ich gedacht so, dann kaufe ich ein Grundstück, aber mir gehört gar nicht alles. Das andere geht dann jemand anderen und dann baut jemand ein Haus in meinen Garten. Das finde ich auch nicht so geil. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst, aber ich habe mich mit einer Freundin und, mein Gott, ich rede hier schon wieder über Immobilien und Bauen, obwohl ich nicht mehr, ich weiß gar nicht, Leute, das ist eigentlich gar kein Teil meines Lebens, aber irgendwie kurz eine Woche habe ich einen Ausflug dahin gemacht. Auf jeden Fall hat eine Freundin von mir gesagt so, für den Preis, wo du dieses Haus kaufst, kannst du zwei Häuser bauen. Und es ist jetzt nicht so, dass ich ein Haus bauen möchte, aber ich habe mir dann die Preise angeguckt, wie teuer es ist, wenn man ein Haus baut. Und obwohl ich präferieren würde, wenn ich irgendwann mal ein Haus haben will, so wie letzte Woche, vielleicht wieder dann,
ja,
dass wie teuer das, ich habe den Anfang des Satzes vergessen. Auf jeden Fall habe ich mir das hochgerechnet und habe irgendwie gedacht, nee, das stimmt preis-leistungs-verhältnismäßig von mir, für mich irgendwie nicht. Und irgendwie hat mein Bauchgefühl gesagt, nee, ich fahre da jetzt doch nicht hin. Das war irgendwie dann doch nicht das Richtige. Ich glaube, der Grund, dass ich diesen Termin gemacht habe, zeigt, dass ich da über irgendwas nachdenke vielleicht, dass ich irgendwie Bock auf einen neuen Weg habe, aber das war jetzt nicht das Richtige und das wäre jetzt auch vielleicht ein bisschen schnell. Ja, aber dafür habe ich mir was anderes Teures gekauft.
Was denn?
Ich war ja eigentlich auf der Suche nach einer Kommode. Ich gucke jetzt gerade nach rechts unten auf dem Boden. Hier geht es gerade um Konsum, Leute, ja? Hier ist ein konsumlastiger Monat bei mir. Ich gucke jetzt gerade hier auf den Boden, wo einfach all meine Schminke und all meine Tops und T-Shirts einfach liegen, weil ich beschlossen habe, die Kommode ist jetzt nicht so wichtig, ich brauche was anderes. Deswegen ziehe ich mich jetzt morgens einfach vom Boden an.
Ist es ein Möbelstück denn auch?
Nein, es ist kein Möbelstück. Okay. Aber ich musste ja, ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst, auch wenn man manchmal Geld für zwei Sachen hätte, kann man sich nicht beide Sachen kaufen, sondern nur eine Sache, weil sonst das Gewissen nicht mehr mitmacht.
Und was ist das?
Ich habe mir einen Ring gekauft.
Ja.
Und zwar, kennst du diese Armbänder, diese Mi-Armbänder, diese Fitnessbänder? Die so tracken, was du machst und wie viel du dich bewegst und wie du Puls ist und sowas.
Ja.
Sowas habe ich mir als Ring gekauft.
Habe ich noch nie gesehen.
Und ja, der ist auch, das ist auf jeden Fall ein krasses Teil. Eine Freundin von mir hat sich den besorgt, die auch so ein bisschen wie ich Probleme mit Stress hat und hat mir da immer so super viel von erzählt und was sie alles jetzt so gesehen hat, zum Beispiel anhand der Daten, was sie besonders stresst oder was ihr gut tut und was ihr nicht gut tut. Und das fand ich irgendwie super spannend und dann habe ich mir dieses Ding gekauft und jetzt bin ich gerade hier richtig im Analysemodus und es hat letzte Woche richtig Spaß gemacht. Also so zum Beispiel auszutesten, wie erholst, also ich sehe da drauf richtig in der App, wie erholsam mein Schlaf war, zu welcher Uhrzeit mein Ruhepuls am niedrigsten war und dann rechnet der dir so aus, wie deine Schlafqualität war und wie viel Energie dir dieser Schlaf für den Tag gegeben hat. Und dann kannst du so richtig sehen, wenn du so zum Beispiel mal um 10 Uhr ins Bett gehst oder erst um 1 Uhr oder ob du spät noch was isst oder spät Fernsehen guckst, dann du siehst das richtig, was das mit deinem Körper macht. Und das
ach,
ist
was.
Geil.
Spannend.
Das macht super Spaß, das so auszuprobieren. Also es ist unfassbar, Sam, wie viel besser meine Bewertung ist, wenn ich alleine schlafe. Wir haben das ausprobiert. Es ist einfach so krass. Ich habe so einen viel erholsameren Schlaf, wenn ich nicht zu zweit im Bett schlafe.
Krass. Aber ihr habt eigentlich ein relativ großes Bett, oder?
Wir haben ein großes Bett, aber ich muss dazu sagen, dass mein Freund seit einem Jahr circa schnarcht. Mhm. Und das Schnarchgeräusch ist für mich ein großes Problem. Also sogar wenn ich Oropax drin habe, ist es für mich ein großes Problem. Ich bin mit, also Leute, die vielleicht Eltern haben, die schnarchen, können das vielleicht verstehen. Ich bin mit, mein Vater war ein richtig schlimmer Schnarcher, also so laut, dass du es im Nebenhaus gehört hast. Und dieses Geräusch möchte ich nicht in meinem Leben haben. Das weckt ganz schlimme Gefühle bei mir. Ich glaube, so fühlen sich Misophoniker, wenn Leute schmatzen, wie ich mich fühle, wenn ich jemanden schnarchen höre.
Das ist auch sauer anstrengend, das immer zu hören.
Ja, es ist so schlimm. Und mein Freund ist halt so, der schläft so unruhig. Es kann sein, dass ich morgens aufwache und so an der Bettkante liege und der ist dann so an mir dran gekuschelt und ich will sowas einfach gar nicht. Das ist so, das weckt mich dann immer wieder auf und da muss ich immer wieder pinkeln und ja, also man hat das richtig gesehen in den Nächten, wo wir nebeneinander schlafen, dass so immer wieder Wachheitsphasen sind, weil ich auf Toilette gehe und so. Und sobald er in den Nächten, wo ich nicht alleine geschlafen habe, schlafe ich einfach durch.
Ich kann auch auf jeden Fall besser schlafen, wenn ich alleine schlafe. Das ist richtig krass. Ich genieße das auch immer übelst doll, wenn ich nicht alleine schlafe oder wenn ich schon auch alleine ins Bett gehe und der ist irgendwie weg und kommt erst nachts oder später wieder. Ich weiß, dass ich in der Zeit einfach viel erholsamer bin. Das ist aber ganz natürlich. Ich habe das schon richtig, richtig krass gemerkt, als wir unser Bett vergrößert haben von 1,40 Breite auf 1,80. Schon dadurch hatte ich einen so enorm qualitativ besseren Schlaf, also es war echt so krass, weil man sich nicht mehr sofort berührt hat und dieser Ellenbogen, weißt du, was für eine ich hatte Mordlust auf diesen Ellenbogen, weil er mich immer berührt hat. Der hat mich so aggro gemacht, wirklich. Und jetzt, ich genieße das so und ich, oh, jeder hat seine eigene Decke. Ich dachte früher auch immer, nein, ich bin so eine Kuscheltante. Ich will immer mit unter einer Decke und so. Nein, möchte ich nicht. Meine Schlafqualität hat sich so krass wie verbessert, seitdem wir nicht mehr unter einer Decke schlafen. Wow. Und ja, seitdem ich 40 Zentimeter mehr Platz habe.
Ich glaube, Mom, also ich bin wirklich der Meinung, man sollte echt auf eine gute Schlafqualität achten. Und man hat halt verschiedene so Präferenzen im Leben, ne? So manchmal hat man vielleicht so Phasen, da ist man ein bisschen einsam und da will man Nähe und dann nimmt man vielleicht mal auch in Kauf, ein paar Mal wach zu werden dafür, dass man ganz viel kuschelt und näher hat, das kenne ich auch. Aber boah, ich bin so stressbelastet gewesen die letzten 2 Jahre, dass jetzt gerade so meine Priorität ist, ich will ausgeruht sein, ich will Energie haben, ich will eine Ruhe in meinem Körper. Mhm. Und ja, aber das funktioniert eigentlich ganz gut, also auch wenn wir in getrennten Zimmern schlafen, wir liegen trotzdem abends zusammen im Bett und morgens das Erste, was der macht, wenn der wach ist, ist mit seiner Decke zu mir rüberkommen. Also das Einzige, was wirklich getrennt ist, ist der Schlafakt an sich.
Verstehe ich, ja. Ne? Ja, voll gut, das mal auszuwerten mit so einer App oder beziehungsweise mit so einem Ring.
Ja, ist auf jeden Fall spannend und mal schauen, was ich dadurch noch rausfinde. Ich merke auf jeden Fall, dass dieses Ding mich vor die Tür treibt. Also man hat so einen aktiven Kalorienverbrauch, den man am Tag in Bewegung verbrauchen soll. Der treibt mich schon zum Spazierengehen raus, ne? Also das ist schon, da bin ich schon unzufrieden, wenn ich da abends drauf gucke und dieser Balken ist nicht voll, weil ich mich nicht genug bewegt habe.
Na, okay, verstehe ich. Ja,
das finde ich ganz geil. Das ist gerade mein neues Experiment und das hat mir so viel Freude bereitet, dass ich gerne meine T-Shirts vom Boden anziehe.
Hä? Ach so, verstehe, wegen Geld. Ja, ja. Ja. Jetzt habe ich es verstanden. Ich dachte, das hatte noch was mit dem aktiven Kalorienverbrauch zu tun.
Ach so, nee. Für den wäre das, ja, für den ist es auch gut.
Ja. Ja, wunderbar, Mensch. Das sind ja zwei außergewöhnliche von Faktoren. Mensch, Mensch.
Ja.
Du hast noch einen Abfaktor, hast du gesagt.
Ich habe noch einen Abfaktor, aber weißt du, dass mir das fast ein bisschen lächerlich vorkommt, das zu erzählen, weil das ist wirklich so ein Klitz-Abfaktor. Aber gut, komm, wir machen das jetzt.
Okay, kommt jetzt halt der
Abfaktor.
Klitzi-Abfaktor, oder?
Ja, ich musste, es ist auch kein richtiger Abfaktor, aber es ist, nee, weißt du, was es ist? Es ist ein nachträglicher Abfaktor aus meiner Kindheit und Jugend, den ich aber jetzt wieder gespürt habe. Mhm. Und zwar, ich weiß nicht, ob das jemand nachvollziehen kann. Ich habe letztens hier Bürokrams gemacht und habe irgendwas gesucht und da ist mir eine Klarsichthülle in die Hände gefallen. Und das ist jetzt nicht so außergewöhnlich, weil ich viele Klarsichthüllen habe in meinem Büro, aber mir ist eine, Obacht, glatte Klarsichthülle in die Hände gefallen.
Ja, und findest du die besser oder schlechter als die Matten?
Besser. Das hat so viele Gefühle in mir hochgeholt. Weißt du, was das für ein riesengroßes Ding für mich als Kind war? Weil ich diese glatten Klarsichthüllen so geil fand und die anderen so scheiße, diese rauen.
Ich weiß,
und
ja.
Und da habe ich kurz gedacht, habe ich mich in meinem Büro umgeguckt und dann wurde mir bewusst, mein ganzes Büro ist voller rauer Klarsichthüllen. Ich habe ein super trauriges Leben.
What the fuck? Aber gibt's doch eigentlich noch die glatten, oder nicht?
Ja, die gibt's noch. Ich glaube, die sind viel teurer und ich glaube, heutzutage würde ich es auch anders bewerten. Da würde ich vielleicht eher gucken, keine Ahnung, welche Art von Plastik ist das und was ist irgendwie nicht ganz so verwerflich zu benutzen oder so, you know? Aber weiß ich nicht, das war irgendwie, ich saß da kurz und musste einfach lachen, weil ich dachte, krass, Klarsichthüllen waren echt mal ein richtig großes Ding in meinem Leben.
Weißt du, was für mich auch ein richtig großes Ding war? Ich kann mich da auf jeden Fall total einreihen. Aber auch der Besitz von Post-its. Das war für mich als Kind was ganz Besonderes. Und jetzt habe ich auch immer noch sehr gerne sehr auffällig bunte Post-its, weil die mich nach wie vor, so wie man das als Kind gefeiert hat, immer noch glücklich macht.
Ich kann das total verstehen. Ich muss auch sagen, du hast mir ja letztens irgendwie so ein sowas weitergeleitet, also so ein Brief, und da hast du ja so kleine Post-its drauf gemacht, wo irgendwie Business drauf stand oder so, weißt du?
Ja, da sollte sie, das waren die, da habe ich die hingeklebt, wo du unterschreiben solltest.
Genau, das macht meine Steuerberaterin auch immer, diese Dinger dahin, und das fühlt sich richtig geil an. Also ich liebe das, Briefe zu bekommen, wo jemand schon mit einem Post-it markiert hat, wo ich unterschreiben muss, macht mich richtig glücklich. Das ist so eine Befriedigung. Ich glaube, weil man auch das Dokument nicht durchlesen muss.
Ja,
weißt du?
Ich find's auch richtig geil.
Post-its sind, das stimmt, Post-its sind, die lösen irgendwie was aus, ne? Sind
voll.
So bunte Zettelchen, wo Dinge draufstehen, die halt auch irgendwie wichtig sind, die man nicht vergessen will, auf die, so, die unterstützen einen und sehen halt auch schön aus. Ich habe auch super geile Post-its von dir hier noch. Die habe ich in diesem Geburtstagspaket gekriegt. Die sind so kleine Koalas, wo man was draufschreiben kann.
Da gibt's aber auch Qualitätskriterium, weil manche sehen geil aus, aber die kleben nicht richtig. Da wäre ich immer ein bisschen wütend.
Ja, die kleben leider auch nicht so gut.
Ja,
also da kann ich nur kurzfristige Post-its draus machen. Wie, ich klebe das jetzt Kevin auf dem Bildschirm, dass er halt Brot kaufen muss, aber ich kann jetzt nicht während einem Workshop da irgendwelche Shortcuts draufschreiben, die ich mir an den PC hänge, weil die halten keine Woche. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich weiß aber ganz genau, was du meinst.
Aber da kommt es dann immer drauf an. Aber es ist auch wirklich schwierig, Post-its zu finden, die gut kleben, ne? Das muss man jetzt immer sagen.
Ich habe eine ganze Schublade voll mit Post-its, mit Werbegeschenken, weil ich habe ja früher mal ganz viel auf Messen gearbeitet und ich weiß nicht warum, ich habe die immer mitgehen lassen. Oder es ist mitgehen, man durfte die mitnehmen. Und ich konnte an allem vorbeigehen, aber nicht an gratis Post-its.
Das kann ich verstehen. Das kann ich wirklich verstehen. Schön, ja.
Ich finde es gut, dass du den jetzt nochmal gesagt hast. Ich finde es richtig geil. Ja, lass uns kurz glatte Klarsichtfolien und Post-its appreciaten.
Wirklich, ey. So eine, boah, ey, wenn früher so einfach so ein geiles, außergewöhnliches Diddleblatt einfach in so einer glatten Klarsichthülle war.
Ey.
Ja, das war
boah,
schon.
Boah, sexuell.
Wirklich.
Ich habe diese glatten Klarsichtfolien immer mit so ganz vielen Ritzen in Erinnerung, weil die so schnell so gebrochen sind, in Anführungszeichen. Weißt du, wie ich meine?
Gebrochen? Was meinst du?
Ja, also dass das nicht mehr so ganz glatt war. Wenn man das so eingeknickt hat, dann sah das halt, war das für immer.
Das also stimmt. Das
ne,
stimmt,
du weißt, was ich meine, weil so eine raue ja. Kann man nicht knicken so richtig.
Das ist wahr, die kann man viel schneller beschädigen und die können echt schneller all aussehen. Die anderen, die werden höchstens irgendwie so ausgeleiert, aber ja, das stimmt.
Okay, aber was gut, dass wir das einmal kurz besprochen haben, das ist doch schön.
Finde ich gut. So, von den wichtigen Themen. Nun zu, wollen wir den ersten Zettel ziehen?
Ja, ich werde jetzt demnächst nochmal so einen Bürozettel aufschreiben, was wir im Büro lieben oder so. Das finde ich richtig gut.
Oh, das finde ich auch gut.
Ich ziehe einfach mal, Jaco. Ja, ich habe hier
ja,
so 7000 Zettel. Sich während einer Beziehung vergucken.
Ja.
Ja. Okay.
Wäre ich offen für. Ist mir nämlich schon passiert.
Erzähl.
Ja, also in einem Land vor unserer Zeit, als ich damals nicht mit meinem jetzigen Freund zusammen war, sondern mit dem davor oder dem davor, um einfach für Menschen, die uns kennen, noch was offen zu lassen. ist mir das mal passiert. Also da habe ich mich eventuell in jemand, ich weiß gar nicht, wo ich mit dieser Story anfangen soll. Oh, das sind so ganz unangenehme Themen. Da habe ich mich in jemand anderen verguckt. Beziehungsweise, ich würde fast sagen, ich habe jemand anderen idealisiert.
Ja.
Wenn ich das so sagen darf. Also es gibt ja irgendwie, also für mich gibt es immer so zwei Arten, sich zu vergucken oder zu verknallen. Und zwar einmal, dass du wirklich jemanden kennenlernst und den ganz toll findest und dich jetzt gar nicht dagegen wehren kannst, dass der irgendwas mit dir macht, gefühlsmäßig. Aber in meiner Welt, der Fantasie, gibt es halt auch noch das Idealisieren. Das bedeutet, sich irgendein Gefühl wünschen und sich dann einfach so eine Geschichte im Kopf kreieren und jemanden ganz toll finden und alles Mögliche in den Reihen interpretieren. Das habe ich früher sehr häufig gemacht.
Mhm.
Ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum ich so ein ausgeprägtes Fangirl bei Bands und sowas sein konnte. Da muss man einfach so ein bisschen Fantasie für haben, sich Quatsch auszudenken. Dinge, ja, die eine Art, wie Menschen toll sind, die Menschen eigentlich auch gar nicht, ehrlich gesagt, halten können, also da rankommen können. Naja, und sowas ist mir da so ein bisschen passiert. Ich war damals in einer Beziehung. Ich war so, wie alt war ich damals? 20 ungefähr. Und meine Beziehung lief nicht so gut.
Ah, das wäre jetzt nämlich echt eine Frage gewesen, auf die ich hinaus wollen würde. Wie lief die Beziehung und war das da eventuell schon so ein bisschen am Ende?
Also das Ding ist, ich kann nur für mich sprechen, in Phasen, in denen bei mir in meinem Leben Beziehungen gut liefen, in dem Sinne, dass ich verliebt war und Liebe empfunden habe und begeistert war von dem anderen, waren niemals Phasen, wo ich mich in jemand anderen hätte vergucken können. Weil ich dann total nur bei dieser einen Person bin. Wenn ich dann ein Gefühl suche, wie Leidenschaft oder Liebe oder Aufregung, dann habe ich ja alles da. Ja. Also es ist ja nur das Streben nach diesem Gefühl. Aber wenn es, wenn eine Beziehung nicht gut läuft oder du vielleicht gelangweilt bist oder so, dann findest dieses Gefühl bei dieser Person nicht. Und was kann dann passieren? Man sucht sich das Gefühl woanders. Und so ein bisschen war das bei mir. Meine Beziehung war, ich weiß gar nicht, für damalige Verhältnisse am Ende, wir sind dann später nochmal zusammengekommen, ein halbes Jahr oder Jahr später, aber ja, es war alles, keine Ahnung, du kennst doch das Gefühl, wenn die Füße eingeschlafen sind einfach in einer Beziehung. Mhm. Also es war irgendwie super beengend, also es war auch eine Beziehung, in der man sich sehr viel eingeschränkt hat, man ist nicht alleine, man konnte irgendwie nicht alleine mit Freunden feiern gehen, ohne dass es irgendwie Stress gab und ja, ich hatte einfach gar keine Aufregung mehr in meinem Leben, weißt du, ich hatte nur noch mit 20 Jahren eine Beziehung, wie sie ist, wie ich sie mir eine Beziehung mit 50 vorgestellt habe, ehrlich gesagt. Ja. So, ja, und ich habe mich halt so ein bisschen unfrei gefühlt und dann hat mir jemand ein Foto gezeigt von jemand anderem und hat gesagt, so, guck mal, das ist der und der. Und ich weiß nicht, was es ist, Sam. Ich habe mich dann damals in dieses Foto verguckt. Also ich habe so viel Fantasie. Ich habe ein Foto gesehen und habe gedacht, oh mein Gott, den finde ich so schön. Der sieht so interessant aus. Den würde ich richtig gern kennenlernen.
Das ist dieses Gen, was ich bei ganz vielen Menschen beobachte, was nur bei mir irgendwie nicht so richtig aktiv ist.
Das ist einfach eine ganz, das ist, ja, das hat einfach, das ist nur Fantasie. Also das ist einfach, das Gefühl finden einfach nur, indem man sich etwas fiktiv vorstellt, was da ist, was aber vielleicht gar nicht da ist. Mhm. Verstehst du? Ich kann das nicht sagen, so als würde man durch Träume rein.
Das ist so komisch irgendwie. Ja, das ist irgendwie so unreal, dass man, und dass das dann aber doch alles real wird irgendwie, das ist irgendwie ein bisschen gruselig.
Es kann real werden, aber ganz oft ist es auch so, dass Menschen, die zum Beispiel stark idealisieren und träumen und fantasieren, ein dermaßende Love Story in ihrem Kopf schon vorher aufbauen, dass der Mensch, den man da trifft, der kann dem gar nicht gerecht werden. Das ist einfach nur ein normaler Dude oder eine normale Frau und der kann dieser Fantasie, dieser Filmfantasie dann oft gar nicht gerecht werden. Das ist mir auch schon häufiger passiert.
Spannend.
Ja, aber dann, ja gut, hat dann vorher trotzdem Spaß gemacht. Naja, auf jeden Fall habe ich mir das irgendwie so in den Kopf gesetzt und ich weiß dann auch noch, dass ich damals auf dem Weg war zu einer Party im Lagerhaus. So lange ist es her. Vielleicht war ich auch ein bisschen jünger noch. 19 oder, ja doch, ich glaube, ich war 19. Zu einer Party. Und ich weiß noch, dass ich auf dem Weg zu dieser Party war und in meinem Kopf hatte, hoffentlich ist dieser Typ da, den ich nur auf einem Foto gesehen habe. Und ja, der war dann auch da. Und das war dann auch das erste Mal, dass ich jemanden angesprochen habe. Also obwohl ich in einer Beziehung war, das muss ich sagen, das ist natürlich super mies gewesen, ne? Aber ich hatte nicht die Eier damals, einen Schlussstrich zu ziehen. Ich hatte da ganz große Angst vor und gleichzeitig habe ich mich irgendwie super unfrei gefühlt und hatte so großes Bedürfnis nach Freiheit und Abenteuer und dann habe ich den angesprochen auf dieser Party. Und
ich glaube, das hast du uns schon mal erzählt.
Ja, genau. Und ja, das war dann so ein bisschen, es war dann sehr, sehr schnell zu Ende damals mit meinem Ex-Freund, genau.
Ja, spannend. Es ist bei mir auch so, weil bei mir ist das auch passiert, während ich in einer Beziehung war, die so schon in den Brüchen war irgendwie. Ich fänd noch mal ganz toll interessant, auch mal noch mal eine Perspektive, wo das einfach mal zwischendurch passiert und die Beziehung läuft aber die ganze Zeit parallel weiter. Weißt du, wie ich meine? Also eine intakte Beziehung, wo man sich zwischendurch mal in wen anders verguckt. Das kann ja passieren. Weißt du, wie ich meine? Ohne, dass die Beziehung krass eingeschlafen ist. Und wenn man jemanden irgendwie total attraktiv findet oder diese Nähe genießt, weil es ein netter Kollege ist oder Kollegin ist, wie auch immer. Aber ich kenne die Situation auch aus der Perspektive nicht.
Aber glaubst du nicht, dass Beziehungen, wo das passiert, auch vielleicht, dass da kurz die also eine jemand neuen kennenzulernen, ist ja Aufregung. Mhm. Und ich frage mich, sucht man das im Außen, weil es zu Hause gerade nicht da ist? Und ist vielleicht bei uns jetzt zufälligerweise eine Beziehung so eingeschlafen und war halt einfach nicht die richtige für uns, dass sie schon in den Brüchen war? Aber kann das vielleicht in intakten Beziehungen auch sein, dass da einfach vielleicht so ein Vergucken kommt, weil man vielleicht zu Hause nicht dafür gesorgt hat, dass es zwischendurch mal aufregend ist? Und dann schaffen Leute es aber einfach immer wieder die Kurve zu kriegen und zu sagen, oh, jetzt mache ich hier zu Hause aber mal wieder ein bisschen Aufregung rein.
Doch, ich glaube schon, dass das so ist und dass das geht.
Das finde ich eigentlich, es wäre ein ganz schöner Gedanke. Aber da klammern wir jetzt natürlich die offenen Beziehungen aus. Aber da habe ich, da weiß ich nicht, das wäre jetzt psychologisch zu kompliziert für mich.
Aber kennst du nicht auch so ein bisschen dieses Gefühl, irgendwie schon mal in zwei Menschen gleichzeitig verliebt zu sein?
Nee, das hatte ich noch nie.
Also, dass du ja quasi wie so da bist und denkst, boah, eigentlich finde ich die Person richtig gut und ich finde die Person richtig gut. Also man kann das dann nicht ausrechnen, wer irgendwie besser da ist oder so, aber schon, dass ich irgendwie verwirrt war in meinem Kopf und gedacht habe so, wow, okay, ich finde meinen Partner damals zum Beispiel noch gut. Ich war total verliebt in den, aber der fand mich gar nicht mehr so gut. Und dann habe ich aber wen anders kennengelernt und dachte mir so, wow, den finde ich aber auch richtig toll. Und ich stand so zwischen den Stühlen, ich fand beide richtig gut, aber war verwirrt einfach und hab versucht, das irgendwie auszuloten, in welche Richtung das gehen kann. Das war super dramatisch.
Das fand ich super spannend, weil ich das immer wieder auch in Film und Fernsehen sehe und man das auch hört. Und ich glaube, dass viele Menschen diese Situation kennen. Ich kann sie nur gar nicht nachvollziehen, weil in dem Punkt ist es bei mir so, ich bin alles oder nichts irgendwie. Also entweder ich bin all in bei jemandem oder ich bin komplett raus irgendwie. Und wenn ich jemanden gut finde, dann sehe ich so nichts mehr außer diese eine Person. Da bin ich super stark fokussiert irgendwie. Aber vielleicht, weiß ich nicht, bin ich auch einfach noch nie in eine Situation gekommen, in der ich das kennengelernt habe.
Es ist bei mir auch auf jeden Fall lange her und erst durch diesen Zettel wieder irgendwie so aktiv in meinen Kopf hineingeploppt. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, wie meine emotionale Lage zu dem Zeitpunkt war, weil mein Ex-Freund damals, den ich so gut fand, aber bei dem ich nicht weiß, wie gut der mich fand, das ist natürlich auch so eine psychische irgendwie Abhängigkeit oder man idealisiert diese Person total doll, weil man ist irgendwie so hoffnungslos verliebt. Aber auf der anderen Seite habe ich auch jemanden kennengelernt, den ich super attraktiv fand und der mir irgendwie voll das blühende Leben irgendwie gezeigt hat und irgendwie voll viel Positivität ausgestrahlt hat. Und in den habe ich mich auch verguckt. Und ich weiß ganz genau, dass ich super verwirrt war, aber ich diese Zeit trotzdem irgendwie voll positiv und also ich romantisiere die gerade und habe die voll ja positiv und aufregend.
Das ist ja auch voll aufregend. Und sorry, aber wenn man eins während der Corona-Zeit oft nicht hat, ist es aufregend. Dann erinnert man sich ja besonders positiv an vielleicht Zeiten zurück, wo es auch mal ein bisschen dramatisch war.
Absolut.
Und aufregend und voll gefühlsintensiv. So. Die schönsten Gefühle, die ich am Tag habe, sind, wenn ich esse. Aktuell.
Ja, und nach dem Sport vielleicht.
Ja, das stimmt.
Warte mal, wie war denn der Zettel überhaupt nochmal? Sich während einer Beziehung vergucken. Ach so, ja, genau.
Könnten wir jetzt noch überlegen, ob wir einen Tipp rausgeben. So als erfahrene Beziehungsexperten.
Tipptinnen?
Also ich glaube, man kann gar keinen Tipp rausgeben, weil es kann sein, dass deine Beziehung total eingeschlafen ist und du willst irgendwie, hast Bock auf was Neues. Es kann aber auch sein, dass du dich kurz verguckst und dich dann aber wieder auf deinen eigentlichen Partner besinnst irgendwie, weil das nur ein kleiner Flirt ist oder ein Arbeitskollege, der vielleicht selber auch vergeben ist oder whatsoever. Also, dass das nicht unbedingt heißen muss, dass es das Ende der Beziehung ist. Auf gar keiner Seite.
Ja, ich glaube, man sollte sich immer so ein bisschen fragen, was suche ich gerade? Welches Gefühl fehlt mir? Was gibt mir jetzt dieser neue Mensch? Welches Gefühl ich von bei dem anderen nicht kriege? Und kann man es vielleicht hinkriegen, dass mein Freund oder meine Freundin mir das wieder gibt? Oder möchte ich ein bisschen rumfliegen? Oder ist man wirklich verliebt? Also es kann ja auch wirklich passieren, du bist in einer Beziehung und dann triffst du jemanden und von jetzt auf gleich denkst du, das ist mein Seelenpartner, ich stecke in der falschen Beziehung. Das kann natürlich auch passieren, aber dann steht die Antwort ja meistens schwarz auf weiß da, was dann leider getan werden muss. Ne?
Genau. Und der Zettel, der sagt ja auch vergucken. Und vergucken ist, finde ich, noch sehr viel unschuldiger als sich verlieben.
Voll. Ja. Ach, genau. Und so ein kleiner Flirt, das darf ja vielleicht auch mal sein. Mein Freund schneidet diesen Podcast, also bei jedem außer bei dir, wenn du das gerade hörst. Ich darf das, Sam darf das, die Community darf das, du darfst das nicht.
Ah, Jaco, magst du noch einen Zettel ziehen oder willst du dem noch was zu hinzufügen?
Nee, das war ein schöner Abschluss.
Falls ihr spannende Stories habt zum in zwei Menschen gleichzeitig verliebt sein, dann lasst es uns gerne wissen. Ich find's spannend.
Schlimme und gute Erfahrungen während Praktika.
Ah, okay, spannend.
Fällt dir da was ein spontan? Möchtest du beginnen oder möchtest du nicht beginnen?
Wenn ich darüber nachdenke, ist mein erstes Gefühl, da muss was Negatives sein. Das muss negativ sein. Ich weiß nicht warum. Aber als ich den Zettel das erste Mal gelesen habe, ist mir eigentlich direkt was Positives in den Kopf gekommen.
Da steht ja auch schlimme und gute Erfahrungen. Mhm. Also darfst du auch gute Erfahrungen erzählen.
Also ganz abgesehen davon, dass ich auch einfach schon Praktikumstellen hatte, wo ich nach dem zweiten Tag nicht mehr hingegangen bin. Das habe ich wirklich gemacht. Ich habe mich einfach nicht krank gemeldet. Ich bin einfach nie wieder hingegangen. Ich bin nie wieder ans Telefon gegangen und ich habe nie wieder eine E-Mail von denen geöffnet, weil ich die so scheiße gefunden habe, dass ich die einfach wegignoriert habe. Hat gut geklappt, weil danach bin ich ein anderes Praktikum angetreten, und zwar ein Jahrespraktikum. Ein Jahr habe ich das gemacht. Und in einer Werbeagentur damals. Und es war das Geilste, was mir in meinem Leben passiert ist, in meiner beruflichen Laufbahn, weil ich als Praktikantin voll wertgeschätzt wurde, ich super viel gelernt habe und es war unentgeltlich, das muss ich sagen, das war damals noch erlaubt, heutzutage darf man das ja nicht mehr, jemanden 40 Stunden anstellen und dafür keinen Lohn zahlen, das ist jetzt, fällt jetzt unter Mindestlohn, glaube ich sogar. Und
echt? Ich kenne Leute, die unbezahlte Praktikanten haben.
Es kommt dann darauf an, ob das eingeschriebene Studierende sind oder nicht, glaube ich.
Mhm, okay.
Aber grundsätzlich müsste man jetzt die eigentlich mit Mindestlohn vergüten. Ich habe damals auf jeden Fall keinen Cent gekriegt, habe aber ganz viel gelernt und habe irgendwie nebenbei noch gearbeitet, dann danach in einem Kleidungsgeschäft und am Wochenende. Aber irgendwann, nach so 3-4 Monaten oder so, kamen die um die Ecke und haben gesagt, ey, du machst das so toll hier und wir arbeiten so gerne mit dir zusammen. Wir möchten dir da was für geben, auf jeden Fall. Wir wussten nicht, ob wir es uns am Anfang leisten können, aber du arbeitest hier so mit wie eine vollwertige Kraft. Wir möchten dir auf jeden Fall dich auch vergüten und du kriegst jetzt auch auf jeden Fall dein Gehalt, obwohl ich das auch ohne gemacht weiter gemacht hätte und so weiter und so fort. Und ja, am Ende dieses Praktikums, das ich eigentlich gemacht habe, um mit einem Studium dann irgendwann zu beginnen, haben die mich halt gefragt oder haben halt gesagt, wir können uns gar nicht vorstellen, dass du gehst, möchtest du nicht noch eine Ausbildung bei uns so machen? Und so ist es dann gekommen, dass ich dann eine Ausbildung bei denen auch noch gemacht habe und da irgendwie dann insgesamt über 3,5 Jahre in diesem Betrieb war und ich so, so gerne an diese Zeit zurückdenke, auch wenn ich damals voll oft gedacht habe, boah, ich habe keinen Bock, so lange zu arbeiten und keine Ahnung, das hat man immer so, aber ich hatte nie wieder eine geilere Arbeitsstelle als meine erste Arbeitserfahrung, weil die so cool sind. Ich habe bis heute noch regelmäßig Kontakt zu allen Leuten, die da gearbeitet haben. Und das hat so viel mit mir gemacht. Auch dieses damals Angst haben noch so vom Telefonieren oder Briefe schreiben oder sowas. Das haben die mir alles beigebracht. Und da habe ich ganz viel Sicherheit kennengelernt. Und wenn du von vornherein irgendwie das Gefühl bekommst, gewertschätzt zu werden und dass du, ich bin nach der Schule gewesen, weißt du, ich konnte gar nichts. Und dass die dir dann irgendwie Anerkennung gegeben haben. Deswegen, ich halte ja auch ganz viel von Anerkennung und Dankbarkeit und auch wertschätzende Worte, weil ich einfach weiß, was das mit dem Kopf einer anderen Person macht. Einfach was Liebes zu sagen, so ey, danke für deine Aufmerksamkeit oder dass du das gerade zur Post gebracht hast oder damit gedacht hast, das ist einfach heftigst, das kann so viel ausmachen.
Ja,
und,
ja, das ist wahr.
Das ist eigentlich das, so meine Hauptgeschichte, die ich so zu dem Praktikum Gott sei Dank positiv zu erzählen habe.
Voll schön, richtig
ja,
gut.
Ich auch. Und bei dir?
Ja, Ich schwanke die ganze Zeit, welches Praktikum ich nehme. Ich habe so zwei einschneidende Praktika in meinem Leben gemacht. Eins, während wir in Bielefeld gewohnt haben, bei so einem kleinen Indie-Label und später eins in Berlin. Und die waren irgendwie, vielleicht kann ich, wenn ich mich kurz halte, kann ich vielleicht zu beidem was sagen. Also das erste Praktikum war halt in Bielefeld, als wir beide da gewohnt haben. Das war so ein kleines Indie-Label und die haben so Metal, Hardcore, Deathcore-Zeugs, also so sehr, sehr nischige Musik vertrieben. Und ich fand es damals super aufregend. Ich habe damals so solche Musik gehört und dementsprechend war das so, naja, vielleicht könnt ihr euch das so ein bisschen vorstellen. Ihr hört so eine Musik und dann fangt ihr bei so einem Indie-Label an und dann, keine Ahnung, gehst du auf die Konzerte, auf die du vorher gegangen bist, nicht mehr so als Zuschauerin, sondern du gehörst dann auf einmal so zum Label. Und weißt du, wie ich das meine? Das war schon ziemlich cool. Ich habe, also das
voll.
War voll aufregend für mich damals.
Ich würde es heute noch richtig cool finden, ehrlich gesagt.
Da habe ich auch Kevin. Also Kevin hat bei einem Konzert, wo ich für die Arbeit dann damals war, hat er auch den Merch da von einer Band verkauft, die da aufgetreten ist, weil das seine Kumpels waren. Er hat also die T-Shirts verkauft. Da habe ich das erste Mal so mit Kevin rumgeflirtet. Weil ich von einer anderen Band ein T-Shirt gekauft und er gesagt hat so, sorry, falscher Tisch, falsche Band, falsches T-Shirt. Und so sind wir so ein bisschen ins Flirten gekommen. Naja, das war auf jeden Fall alles super cool und das war damals unentgeltlich. Und ja, irgendwie hat das voll positiv angefangen, weil ich habe da auch einen relativ großen Verantwortungsbereich bekommen, der mir auch Spaß gemacht hat, aber es war dann so ein bisschen blöd, weil ich sehr, sehr viel krank war. Also es war die Zeit, wo ich nonstop Blasenentzündung hatte. Und ich habe da ja schon mal auf YouTube drüber geredet, dass ich Anfang 20 einen Schwangerschaftsabbruch hatte, der war auch in dieser Zeit. Und das waren alles so Dinge, die halt zu Krankmeldungen geführt haben ab und an. Und ich hatte das Gefühl, dass das meinen damaligen Chef sehr doll gestört hat. Und mich hat das aber recht wenig interessiert, weil A, ich war wirklich krank und es gab meistens wirklich Dinge, wegen denen ich nicht kommen konnte. Und B, ich habe halt gar keine Kohle bekommen, über ein halbes Jahr, so, weißt du? Ja, und dann war das damals voll enttäuschend, weil ich dann, ich hatte einen Schlüssel für diese Lokalität da, für das Büro. Und dann bin ich dann nach den Weihnachtsferien rein und wollte was holen. Und dann habe ich halt da so ein Whiteboard gesehen, wo halt so Planungen drauf standen, wie halt sozusagen alle Leute im Büro mein Projekt weiter geplant haben. Und da habe ich dann halt so gecheckt, okay, ich wurde ausgebotet. Und das war dann echt ein richtig ekliges Gefühl. Dann bin ich aber auch dann habe ich mein Studium beendet und bin nach Berlin gegangen. Und da habe ich ein Praktikum gemacht, was mein Leben eigentlich ziemlich krass geprägt hat. Also das Praktikum war nicht so cool, aber es hat super viel mit mir gemacht. Ich habe nämlich, es war gar nicht für das Studium. Nach dem Studium habe ich gedacht, okay, komm, für den Berufseinstieg suche ich mir jetzt einfach mal irgendein Praktikum, um so ein bisschen reinzuschnuppern. Und dann habe ich bei der Suche, bin ich auf eine Praktikumsstelle gekommen, die bei einem YouTube-Netzwerk ausgeschrieben stand. Und da ich ja damals schon YouTube gemacht habe, war das für mich halt super aufregend, dass ich jetzt sozusagen mein Hobby, meine Interesse in meinem privaten Bereich auf einmal so mit meinem Studium, mit meinem Beruf hätte verbinden können vielleicht.
Beste, weißt du,
so
wo gibt.
Da. Genau. Und dann war das super weird, Sam. Das war so weird. Ich bin da hin und hatte in Prenzlauer Berg in so einem richtigen Schickimicki-Büro, Altbau, dann dieses Vorstellungsgespräch bei dem Chef. Und das war so ein Laberkopf, Sam, das kannst du dir nicht vorstellen, der hat so eine Scheiße gelabert. Aber ich wusste das nicht, ich habe das alles für voll genommen.
Also der hat sich für höher verkauft, als er letztendlich war, oder was?
Ja, der hat sich so hoch verkauft. Er war so, ja, bei uns im Netzwerk sind ja auch Sammy Maria, also Beauty Crush, vielleicht kennen das so ein paar Leute, das war damals so eine so der berühmtesten Beauty-YouTuberin, die ich halt super cool gefeiert habe, weil die so, keine Ahnung, die hatte immer so viel über ihre Tattoos und so Secondhand-Mode und so gesprochen. Und er hat so alle britischen YouTuberInnen aufgezählt, die ich halt richtig angehimmelt habe. Mhm. Hat dann halt gesagt, die sind alle bei denen im Netzwerk. Und dann hat er gesagt, wir haben da auch so eine Gruppe. Und dann hat er jetzt so einen Quatsch erzählt, Sam. Er meinte
das
so,
das stimmt alles gar nicht.
Ja, das stimmte schon. Die sind halt bei dem Firmensitz in Großbritannien, waren die unter Vertrag bei dem Label. Also das war jetzt nicht gelogen, aber er hat das dann so groß gemacht, im Sinne von, dass er gesagt hat, ja, wir haben da auch so einen Pool. Wenn du mit deinem Kanal dann bei uns unter Vertrag kommen willst, auch dann könnten wir dich damit reinziehen. Und da connecten sich alle so und da kannst du halt super schnell wachsen, ne? Also da kann es schon sein, dass du irgendwie über Nacht auf einmal 300.000 Abonnenten mehr hast. Aber ich weiß ja nicht, ob du das willst oder ob du lieber organisch wachsen willst. So hat er gemacht. Und ich sag, kleines Mädchen, 5.000 Abonnenten, so, hat er gerade 300.000 Abonnenten gesagt? Oh mein Gott, habe ich einen riesengroßen Kanal. Es war so, es war, als würde jemand zu dir sagen, hey, hier ist das Mikro, möchtest du morgen bei den MTV Music Awards auftreten? So habe ich mich gefühlt. Mhm. Auch wenn ich das niemals könnte und wollte, aber du weißt, was ich meine. Ja, und dann habe ich da angefangen und die Enttäuschung kam schnell. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie das sagen soll. Es war so skurril. Die Leute, die da, stell dir vor, 5 Menschen sitzen in einem Büro und die Person, die am meisten über die ganze Branche weiß, ist Jaco Wusch, die da sitzt mit 5.000 Abonnenten und eigentlich gar keinen Plan hat.
Ach was, und was haben die anderen da so getrieben?
Das waren alles Leute, die aus anderen Bereichen, Medienbereichen dahin, also diesen sich quasi beworben haben und diesen Job gekriegt haben, aber es war kein Experte an Bord. Niemand.
Okay.
Und das waren ganz, ganz skurril, weil ich hatte einmal die Woche einen Call bei Skype auf Englisch, wegen dem ich immer super Bauchschmerzen hatte, weil ich super unsicher mit meinem Englisch war.
Mhm.
Und musste so tun, als ob ich Ahnung habe von was, obwohl ich von nichts Ahnung gehabt habe und habe da die größte Scheiße erzählt und wusste nicht, was ich sagen soll. Und dann hatten wir teilweise, weil diese Firma in Großbritannien so groß war, dann riesengroße Pitches, so ich, Jaco und mit einem USB-Stick auf dem Weg ins Gebäude von Nickelodeon soll da gerade unser Netzwerk vorstellen. Keine Ahnung von nichts, überhaupt keine Ahnung von der Branche. Und alle von Nickelodeon gucken mich so an und haben so ein Fragezeichen über dem Kopf, wie, hat sie überhaupt eine Ahnung von irgendwas? Das war so krass einfach.
Also du hast dich auch unsicher gefühlt während des Ganzen. Du hast dann nicht gesagt, okay, ich zeig denen jetzt alles, okay.
Naja, ich habe halt alles gegeben, was ich konnte, aber ich wusste nicht viel und es gab niemanden, der dort gearbeitet hat, der mir etwas hätte beibringen können. Verstehst du?
Ja, klar.
Und voll. Das war so, als würdest du als absolut inkompetenter Mensch irgendwie versuchen, Kompetenz zu finden, ohne dass jemand dir was sagen kann, wirst aber direkt zu den größten, also zu so Big Playern geschickt. Ne?
Mhm.
Und das war ganz merkwürdig und ja, am Ende des Praktikums
wie lang war das?
Es war 6 Monate ging das.
Ja.
Wurde ich dann gefragt, ob ich übernommen werden möchte. Also die wollten mich gerne übernehmen. Und ich habe dann diesen Job abgelehnt, habe meine 7 Sachen gepackt und habe mich selbstständig gemacht, weil ich saß da und das Einzige, was ich während dieses ganzen Praktikums gelernt habe, war, ich sitze hier und finde alles scheiße, aber jeder YouTuber oder jede YouTuberin, mit denen ich zusammenarbeite, die sind alle glücklich und frei. Ciao, Leute, ich bin raus. Und dann habe ich halt im Grunde genommen die Seite gewechselt.
Manchmal muss man auch eine richtig, richtig große Kackerfahrung machen, damit man sich irgendwie zusammenrappelt und vielleicht sich umorientiert oder mal nochmal was anderes reinschnuppert oder so. Und man braucht genauso diese bekackten Erfahrungen wie diese übelst geilen Erfahrungen. Also die Mischung macht's am Ende. Ich meine, ich hatte jetzt ja vor kurzem noch diese richtig, richtig beschissene Erfahrung, bei der ich jeden Abend heulen hätte rausgehen können. Und das verändert einen. Also alles, was ihr wahrscheinlich gerade macht, egal wie kacke das Praktikum gerade ist oder wie zäh oder auch wie cool, das wird sich auf jeden Fall auswirken auf alles. Und das hätte ich, wenn mir das damals jemand gesagt hätte, ich gesagt so bla bla bla, erzähl mir keinen oder so. Aber es ist so, weil jetzt irgendwie 12 Jahre später, noch länger, denke ich darüber nach, wie cool mein Praktikum damals war und wie sehr mich das in meiner Art und Weise eigentlich geprägt hat. Das ist einem erst viel später bewusst.
Voll. Also und sogar, wenn du jetzt nichts vielleicht gelernt hast, falls ihr vielleicht gerade ein Praktikum hinter euch habt, wo ihr sagt, da habe ich wirklich gar nichts mitgenommen. Irgendwas kommt immer daraus. Und wenn es ist, was, dass ihr herausfindet, was ihr auf gar keinen Fall wollt und nie wieder so machen werdet.
Ey, und das ist so wichtig. Es ist so wichtig zu wissen, was man auf gar keinen Fall findet, will. Hammer.
Ja. Ja, das war doch gar nicht so schlecht.
Ich finde das Thema auf jeden Fall immer total spannend und ich wusste das alles gar nicht gerade bei dir mit deinen Praktika so. Also das erste, bei dem ersten haben wir noch zusammen gewohnt, das schon, aber bei dem zweiten, das wusste ich so auch nicht.
Ja, das zweite war während der Zeit, wo wir gar keinen Kontakt hatten und als wir uns, das war quasi kurz danach, also das ist auch gleichzeitig so lange her, dass ich nicht auf die Idee komme, das zu erzählen, einfach so, weil das wie so eine verblasste Erinnerung ist.
Dieses aber schön.
Dieses Praktikum.
Schön, dass wir darüber gesprochen haben.
Ich glaube auch ein bisschen, dass meine Angst zu telefonieren aus diesem Praktikum herausgewachsen ist. Im Gegensatz zu dir. Du hast da gelernt zu telefonieren und ich habe gelernt, richtig Angst zu haben, businessmäßig zu telefonieren, weil das immer so unangenehm war.
Ich mag das bis heute nicht. Ich hatte bis vor 2 Jahren einen Job in einem großen Konzern, wo ich auch immer auf Englisch telefonieren musste und ich sag euch was, wenn ich gesehen habe, oh ja, jetzt die rufen schon wieder an, dann bin ich nicht rangegangen, wenn es keiner mitbekommen hat. Ich hatte einfach keinen Bock, weil, also ich, Business-Englisch, Marketing-Sprech auf Englisch, das habe ich nirgends gelernt. Das war einfach alles, was ich mir selber angeeignet habe und ich mit Google Translate und DeepL mir immer selber zusammengefuchtelt habe. Aber ich habe da einfach nie einen Flow gehabt und ich mochte das gar nicht. Also wenn ich mich so normal mit jemandem auf Englisch unterhalten kann, dann ist das okay. Aber ey, dann musst du ja auch noch irgendwie performen und irgendwie voll souverän rüberkommen. Ey, das ist ja schon auf Deutsch eine Herausforderung, dann noch auf einer anderen Sprache, hallo?
Ich hatte das im Studium, also ich hatte die Module Business English 1 und 2. Das war eine Katastrophe, das kann ich aber sagen.
Das ist super schwierig, ich muss heute noch den ganzen Kram immer nachschlagen. Ich bin so froh, dass wir alles jetzt übersetzen können. Ich habe keine Ahnung, wie die Leute das vor 20 Jahren alles geschafft haben.
Ja. Das stimmt. Heutzutage ist alles so viel einfacher.
Und
wie
wir waren ja auch
E-Mails hier auf Englisch schreibe, einfach kurz zack, Tab öffnen, Wasser, keine Ahnung. Manchmal fallen einem ja auch die einfachsten Sachen nicht ein. Gestern so, warte mal, fuck, Steuerberaterin. Ah ja, kurz gegoogelt, Tax Consultant. Das sind so Sachen, mit denen man ja so im Alltag oder wenn du reist oder so einfach überhaupt nicht in Berührung kommst. Und heutzutage zack, Google Translator, Erlösung.
Ja, ich gucke jetzt immer bei DeepL. Oder ich weiß, wie das ausgesprochen wird. DeepL.
DeepL kenne ich gar nicht.
DeepL. Punkt. Keine Ahnung was. Das ist keine Werbung, aber ich finde, das ist richtig cool. Es macht voll Bock, da zu translaten.
Das probiere ich mal aus.
Mach mal.
So, Sam, ich bin dafür, dass du noch einen Zettel ziehst.
Wow. Ja, ich fummel da schon wieder die ganze Zeit drin rum. Ey, es ist mal, ich will mal ganz kurz noch mal was anderes sagen. Wir nehmen gerade auf. Es ist, wie spät? Es ist 18.10 Uhr, ist noch voll hell draußen. Richtig nice.
Echt, bei uns nicht.
Echt nicht? Hier ist es noch
aber
relativ hell.
Zwischen uns und Lübbecke zum Beispiel liegen so 20 Minuten Unterschied vom Licht.
Mhm.
Mit Sonnenuntergang und du bist ja so dazwischen.
Und in Süddeutschland ist es ja auch meistens dann doch noch mal anders, früher dunkel. Ja, so. Okay, ich habe hier einen Zettel in der Hand.
Was steht drauf, Sam? Sag es mir.
Motivationstipps.
Okay.
Dako, wann oder was sind deine, hast du Top 5 Motivationstipps?
Oh, ich bin irgendwie ein bisschen schwierig, was Motivation angeht, muss ich sagen. Für mich funktionieren nicht so diese Quick Fixes, also so, ich habe jetzt nicht so einen Satz oder so, wo ich mal ganz kurz Motivation draus schöpfen kann und mich kurz wieder in die Spur kriege, sondern das muss bei mir direkt im Urschleim passieren. Also wenn ich nicht motiviert bin, dann muss ich mich echt hinsetzen und mich fragen, warum nicht? Warum bin ich nicht motiviert, das zu tun? Und ja, also ich habe mittlerweile schon so Sachen rausgefunden, die für mich gut funktionieren. Wie motiviere ich mich zum Sport? Wie motiviere ich mich zur Arbeit? Und das Einzige, was bei mir eigentlich immer funktioniert, ist, einen Grund zu haben, also eine Vision zu haben. Angenommen, ich will Sport machen, dann brauche ich eine Vision. Entweder eine oberflächliche oder keine oberflächliche, keine Ahnung. Ich will straffer sein, ich will mich fitter fühlen, also so, weißt du? So eine Vision im Kopf kreieren. Und genauso bei der Arbeit. Ich kann nicht einfach jeden Tag irgendwas an Arbeit machen, nur um zu arbeiten, sondern ich muss ein Ziel haben, auf das ich hinarbeiten kann. Wenn ich, ja, Ziel könnte man es nennen, Ziel oder Vision. Und das funktioniert bei mir richtig gut. Aber ich habe jetzt nicht so kleine Motivationstipps für den Alltag, außer, scheiße, reiß dich jetzt zusammen und mach's einfach. Du hast jetzt gerade keine Zeit, dir große Ziele zu überlegen. Wie ist das bei dir?
Es ist super abhängig von dem, was ich erreichen will, ne? Also ist es irgendwie, wie du sagst, irgendwie sowas wie Sport oder ist es einen Job fertig kriegen oder eine Hausarbeit zu Ende schreiben oder so. Das sind so unterschiedliche also Ziele, ne, die ich irgendwie erreichen will. Und da habe ich auch ganz unterschiedliche Motivationstechniken für. Also, wie du das gerade gesagt hast, mit einer Vision oder mit dem Ziel, dass das definiert wird oder so, dass man sich das auch visuell irgendwie mal zurechtlegt, das ist total cool und wichtig. Also sag ich mal, ihr schreibt gerade, okay, jetzt ist es vielleicht schwierig, aber ihr schreibt gerade eure Bachelorarbeit und ihr würdet gerne im Jahr 20, ja, ihr würdet gerne in Urlaub fahren, keine Ahnung, ob es geht. Gehen wir davon aus, es würde gehen, dann, oder ihr wollt dann umziehen nach Berlin, meinetwegen. Dann ist es voll cool, wenn man sich so ein kleines Vision oder Moodboard macht, wie das Ganze aussehen kann, wie ich mich fühle, wie will ich das vielleicht auch einrichten oder so, um das einfach visuell zu untermalen. Das funktioniert auf jeden Fall. In der Psyche ist das viel besser verankert, wenn man das sehen kann, als wenn das nur so vage ist. Es nimmt ja, mehr Gestalt an. Ja,
auch einen Grund zu haben, ne? Wenn du zum Beispiel jetzt ein Vision Board hast, mein Leben nach dem Bachelor. Und dann ist es richtig krass und geil und du denkst so, oh mein Gott, das alles kriege ich, wenn ich jetzt diese Bachelorarbeit schreibe? Wow, jetzt voll. Will ich aber unbedingt diese Bachelorarbeit schreiben. Man kann sich da schon echt manipulieren, ne?
Ja. Ich glaube, ich habe das auch schon mal gesagt, aber für mich sind super wichtig oder cool Zeitpläne, weil ich bin sonst auch schnell raus aus dem Zeitplan und dann wird es am Ende immer knapper. Auf alles ist das aber bezogen. Und dann habe ich lieber erfolgreiche Teilziele und ich plane ja immer nur mit 80% meiner Kapazität. Das 20% sind immer Puffer, weil ich weiß, dass ich eh wieder irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde auf dem Klo sitze oder weiß ich auch nicht was. Es geht immer irgendwie durcheinander. Und das in Kombination, das macht mich schon irgendwie halbwegs zufrieden. Und wenn man mal morgens aufwacht oder mit dem falschen Fuß aufwacht und sagt, es wird heute nichts, dann gönnt euch Ruhe, weißt du? Weil das denkt man, das macht man so oft, dann versucht man sich halbherzig zu motivieren, aber man hat am Ende nichts geschafft und man hat aber auch nicht gechillt. Dann bleibt lieber einen Tag im Bett und guckt Netflix.
Das ist wahr. Aber ich habe noch mal eine Frage. Ich hätte jetzt vermutet, also das wäre jetzt meine Vermutung bei mir, dass du auch noch sagst, dass dich schon auch andere Leute motivieren können, oder?
Das sowieso. Ich habe das jetzt gerade gar nicht so auf dem Zettel, weil ich so wenig Leute sehe. Aber ich sag mal so, dass wir beide ja auch gerade noch parallel andere Projekte irgendwie laufen haben. Und also gemeinsam meine ich gerade. Und wenn wir uns kurz darüber austauschen, dann habe ich wieder voll den anderen Energieschub. Und wenn jemand neben mir steht und sagt, ey, geil, wir können das jetzt zusammen machen oder so, dann motiviert mich das übelst, also ins Unendliche doll. Und dann mache ich eine Nachtschicht und feiere das halt voll doll. ab. Aber es ist natürlich auch super wichtig, das für sich selber herauszufinden. Aber ich merke, du hast total recht, dass ich ich stelle mich immer eher hinten an. Ich mache eher für andere und mit anderen, statt das, was ich für mich eigentlich gerade zu tun habe.
Ey, aber ich schwöre, wenn ich jetzt so deine Partnerin wäre, also wenn ich jetzt dein Partner wäre, dann könnte ich dich ja voll gut manipulieren. Also so klar, im Positiven. Dann könnte ich irgendwie sagen so, boah, komm, wir räumen jetzt den Keller zusammen auf. Und dann bist du voll motiviert und dann...
Genau, so funktioniert das bei mir. Genau so. Und das ist dann immer zeitlich abgegrenzt. Dann zum Beispiel, dass sie sagen, komm, wir machen jetzt eine halbe Stunde Speed aufräumen. Und ich denke mir so, boah, ich habe gar keine Kraft. Dann so, ja, okay, wir machen das jetzt.
Krass, voll Bock. Mega krass. Oh, das funktioniert bei mir leider überhaupt nicht. Ich bin dann so, nein, wenn du mich fragst, jetzt erst recht nicht. Und das ist aber ja viel geiler, weil dann könnte ich Kevin einfach den Auftrag geben, immer wenn mir was schwerfällt, einfach zu sagen, komm, wir machen das jetzt zusammen. Das wäre ja richtig nice.
Alles,
ich finde, das ist voll die Stärke.
Zusammen macht auch alles mehr Spaß. Sogar Müll rausbringen macht mehr Spaß. Das habe ich auch das Gefühl, dass ich das schon mal erzählt habe.
Diesen Satz würde ich überhaupt nicht unterschreiben.
Ja, doch, weil stell dir vor, du musst den ganzen Scheiß alleine runtertragen oder du nimmst noch jemanden mit und sagst, komm, wir zerhacken jetzt das ganze Papier, das machen wir, schneiden wir in ganz kleine Schnipsel unten draußen vor der großen Tonne und knallen das zusammen rein. Das macht ja zusammen viel mehr Spaß. Alles macht zusammen mehr Spaß.
Aber erstmal würde ich sagen, nee, bleib hier oben, ich will das alleine machen. Das wäre mein erster Impuls.
Warum? Also wenn dich jemand drum bittet oder was?
Nee, ich weiß nicht so. Wenn ich zum Beispiel jetzt die Wohnung putze, dann bin ich lieber alleine und mache alles alleine, als dass ich das zu zweit mache.
Oh mein Gott, Jaco, das kann ich überhaupt 0,0% nachvollziehen.
Also
warum,
wenn
dann
ich
musst
Bock
du das
drauf
alleine
habe.
Machen?
Ja, aber dann habe ich, das ist dann ja ein Tag, an dem ich Bock habe zu putzen und dann will ich laut Musik machen und alleine mit mir das machen. Das finde ich dann irgendwie schöner.
Ja.
Sam so, wow, cool. Das ist jetzt auf jeden Fall kein sympathischer Zug. Nein, Quatsch. Aber das ist auch nicht immer so. Das kommt natürlich auch super auf den Tag an und darum, worum es sich handelt. Aber weil du jetzt gerade dieses Müll runterbringen gemacht hast, war kurz in meinem Kopf so, Moment mal, putzen tue ich lieber alleine.
Das mag ich auch nicht gerne alleine. Wir machen sogar, oh nein, das hört sich jetzt richtig peinlich an. Das sage ich jetzt, glaube ich, lieber nicht.
Sag, was?
Ich schwöre, oh Gott, ich hasse über alle, ich hasse so sehr Bett machen, ja? Und
oh,
ich habe es jetzt geschafft. Wir machen das jeden Morgen zusammen. Und dann macht es immer, dann fühlt sich das immer an wie Heidi spielen. Es gibt so eine Szene bei Heidi, die, keine Ahnung, irgendwo auf der Alm mit irgendwem das Bett macht. Und da an diese Szene muss ich immer denken, weil wir immer zusammen das Ausschütteln hinlegen. Und es dauert halt nur so eine Sekunde. Und während ich das alleine mache, da muss ich irgendwie 50 Mal ums Bett rumlaufen, dann da wieder hin und her zuppeln und da und bla bla bla. Macht gar keinen Bock.
Okay, weißt du was, dann fühle ich das doch ganz doll, weil ich hasse es auch sehr doll, das Bett zu machen. Und immer, wenn mein Freund mit zur Hand geht und das viel schneller geht, dann bin ich voll froh.
Boah,
ich glaube,
siehste?
Das Putzbeispiel ist einfach nur, weil ich putze sehr, sehr selten. Und ich schwöre, ich putze nur, wenn ich Bock drauf habe. Wenn ich die Wohnung sauber mache, dann ist es ein Tag, da bin ich morgens aufgestanden und habe gedacht, ich habe richtig Bock, die Wohnung auf Vordermann zu bringen. Und das mache ich dann super gern alleine.
Das kann ich sogar nachvollziehen. Wenn das dieser eine Tag im Monat ist, wo du denkst so, ja, heute putze ich sogar die Fenster freiwillig.
Ja.
Das passiert genau. Bei mir ja grundsätzlich immer, bevor ich meine Tage kriege. Da habe ich ja immer so einen komischen Tag.
Nestbauhormone. Mhm. Ja, ist bei mir auch so. Ja, aber das ist ja auch schön, dass uns das gegeben ist, ne? Dass man zumindest weiß, ich habe keinen Bock zu putzen. Oh, okay, anderthalb Wochen warte ich noch, dann will ich das. Ist doch auch gut.
Ich möchte noch zwei Motivationstipps geben, die ganz klein sind, aber die habe ich auch schon beide mehrfach gesagt. Aber falls ihr es vergessen habt, immer kurz duschen ist die Motivator Nummer 1 für eine kleine Aufgabe. Und sich was Cooles anziehen, worin man sich schick und selbstbewusst fühlt und cool. Und dann macht eigentlich alles nochmal mehr Bock.
Voll. Sogar an Tagen, wo ich in Jogginghose bleiben will, mache ich es manchmal, dass ich mich kurz überdusche. Übrigens oft auch manchmal also dann zum Beispiel warm und einmal kurz kalt, dann erschreckt man sich immer kurz, weil wenn man wach ist, dann, wenn man so aufgeweckt und wach ist, dann hat man noch mehr Energie. Und dann steige ich manchmal sogar wieder in meine Jogginghose, aber in die edle Jogginghose.
Jaco, ich habe auch eine edle und eine gammelige Jogginghose. Wirklich?
Und dann hat man so das Gefühl, man ist irgendwas zwischen Gammel und Business. Und das ist schon wieder auf jeden Fall viel aktiver und produktiver als die andere Jogginghose.
Die Flecken hat schon von der Pizza die gestern Flecken davor. Hat.
Ja, genau.
Ist bei mir ganz so genauso.
Und dann abends ziehe ich mich auch um. Also ich ziehe dann meine edle Jogginghose aus
ja,
und
Mann.
Die fleckige an. Weil ich dachte so, mein Arbeitsoutfit wird abgelegt. Und jetzt kommt das Abendoutfit an.
Ey, ist bei mir ganz genauso. Schön, ja, ich liebe das.
Sam, ich glaube, dass vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren sehr wenige Menschen das hätten nachvollziehen können. Und ich glaube, nach diesem Jahr Lockdown wissen vielleicht jetzt sogar mehr Leute, was wir meinen, als man so denkt.
Auf jeden Fall, Mann. Ach,
schreibt uns bitte, ob ihr auch eine edle Jogginghose habt. Ich möchte Fotos haben. Ich möchte Fotos von der edlen und von der unedlen.
Ja, ihr wird's krass, Jaco, will ich auch von dir bitteschön haben.
Ja, kriegst du. Meine unedle, obwohl sich das auch oft ändert. Ich habe eine edle Jogginghose und die unedle ist dann so, da kann ich mich im Arbeitsalltag nicht mit identifizieren. Ich habe zum Beispiel eine pinke Jogginghose.
Ja.
Das ist nicht Business. Das kann einfach nicht meine Business-Jogginghose werden. Ich kann es dir nicht erklären.
Verstehe ich gut, verstehe ich
mich nicht gestriegelt. Ja, aber ich schick's dir nachher.
Sehr gut. Ach, Jaco, Mensch, das wäre ja richtig positiv aus der Folge rausgestiegen, oder nicht?
Voll, voll.
Also,
ich werde jetzt auch, also ich sitze hier auch gerade in Jeans und da muss ich mal ganz schnell raus gleich.
Ich auch, aber der Knopf ist auf und der Reißverschluss ist ganz weit unten. Ist so mein Standard-Move. Also wenn ich eine Jeans zu Hause anhabe, dann ist zumindest der Knopf offen.
Ja, ich habe mir jetzt zwei neue Jeans und die sind so hoch geschnitten, dass der Bund nicht mal mehr gefühlt auf dem Darm ist. Also der ist unter den Brüsten einfach fast.
Okay, hast du einfach so einen 40 Zentimeter langen Reißverschluss oder wie ist das?
Der ist schon. Also wenn du jetzt den Zeigefinger und den Daumen so abspreizt voneinander, ganz weit, als würdest du so messen wollen, weißt du?
Ja, das sind 15 Zentimeter bei mir, das ist genauso lang wie ein Geodreieck.
So lang ist mein Reißverschluss.
Ach so, ja, das geht ja. Ja, doch, 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 das ist lang. Ich halte es ja, gerade also an meinem Bauch.
Aber die ist wirklich echt bequem, obwohl die so hoch sitzt. Und da muss ich den Knopf nicht aufmachen, weil die Rundung des Bauches fängt erst unter dem Knopf an, weißt du?
Mhm.
Wie so ein bisschen wie vielleicht so eine Schwangerschaftshose, würde ich es nennen.
Ja, klingt aber auch bequem, weil dann drückt es vielleicht nicht so doll.
Genau. Ja, so Sam, was machst du heute Abend noch?
Ich muss jetzt gleich spazieren gehen oder so. Ich habe jetzt voll viel Energie. Ich muss raus. Es ist noch ein ganz mini bisschen jetzt nur noch hell. Aber die Sonne ist, es ist noch warm. Und ich habe heute nur einen kleinen Mini-Spaziergang gemacht. Und ich habe jetzt Lust, noch mal eine Runde frische Luft zu schnappen.
Das klingt gut. Ich werde jetzt auch erstmal was zu essen machen. Ich habe Sackhunger, Alter.
Sehr gut, mach das. Und gut, allen anderen einen schönen Start in die Woche.
Genau, lasst's euch gut gehen.
Ich winke gerade.
Ich auch. Tschüss.
Tschüss.